DZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin Redakteurin bei der Pharmazeutischen Zeitung und mit mir spricht heute unser Chefredakteur Sven Siebenand. Hallo Sven.
Hi Laura.
Heute soll es um die wichtigsten Arzneistoffinnovationen des vergangenen Jahres gehen. Aber bevor wir dazu kommen im Detail, lieber Sven, wie bewertest du denn 2024 generell?
Ja, der Jahrgang war insgesamt ein guter Jahrgang mit 39 neuen Substanzen. Das ist von der Menge, von der Quantität schon mal ziemlich gut, muss man sagen. Aber auch die Qualität stimmt, denn 32 dieser neuen Substanzen sind bei den Sprunginnovationen oder bei den Schrittinnovationen zu suchen. Das heißt, man kann hier schon mal das Resümee ziehen, guter Jahrgang. 2023 haben wir einen Podcast gemacht bei den neuen Arzneistoffen mit dem Titel 6 aus 49.
Ich erinnere mich mit der Caroline Lang damals noch.
Richtig, genau. Diesem Jahr haben wir ja 39 zur Auswahl. Lass uns doch einfach 6 aus 39 dann mal machen und jeder darf sich eben drei auswählen.
Finde ich gut. Womit fangen wir denn an, lieber Sven?
Ich würde als erstes das Wocheninsulin, Insulin Icodec nehmen.
Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr. Wie hat man das denn geschafft, dass man dieses Insulin nur noch einmal pro Woche applizieren muss?
Ja, also schaut man auf die Molekülstruktur, dann fällt in der B-Kette des Insulinmoleküls über einen Spacer gebunden eine lange Fettsäure auf. Das kennt man auch von dem Basalinsulin Insulin Degludec, das ist das Präparat Tresiba. Im Falle von Icodec ist diese Fettsäure aber noch länger, 20 C-Atome lang. Und je länger diese Kette, desto besser die Bindung an das Plasmaalbumin. Und das Plasmaalbumin ist eben der natürliche Speicherort von Insulin Icodec. Zudem hat man drei Aminosäuren im Molekül ausgetauscht und das sorgt eben für eine verminderte Affinität zum Insulinrezeptor und auch für eine verlangsamte rezeptorvermittelte Clearance und erhöht auch die Stabilität des Moleküls durch einen verminderten enzymatischen Abbau. Und so kommt man insgesamt zu einer sehr, sehr langen Halbwertszeit von fast 200 Stunden. Und das macht es eben möglich, dass das Icodec nur einmal pro Woche injiziert werden muss.
Für wen ist das Präparat denn geeignet?
Zugelassen ist es ganz allgemein für Patienten mit Diabetes mellitus. Das heißt, es könnte theoretisch bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes zum Einsatz kommen. Seine ganz große Rolle wird es sicherlich bei Typ 2 Diabetes spielen. Als Monotherapie gegeben oder in Kombination mit einem Mahlzeiteninsulin oder auch mit oralen Antidiabetika oder möglicherweise auch mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten.
Darf ich mir jetzt einen Arzneistoff aussuchen?
Nummer 2, du bist dran.
Alles klar. Dann nehme ich doch mal Fezolinetant. Über diesen Arzneistoff hatten wir in der PZ vergangenes Jahr auch schon viel berichtet. Und ich erinnere mich, wir hatten auf der Expo-Farm zum Beispiel auch eine große Talkrunde zum Thema Wechseljahre, also ein durchaus prominenter Arzneistoff.
Stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Wirkstoff im Jahrgang 2024. Eine nicht-hormonelle Therapieoption bei vasomotorischen Beschwerden im Rahmen der Menopause.
Wie wirkt der Arzneistoff denn?
Ja, um das zu verstehen, muss man kurz vielleicht auf die Thermoregulation im Körper schauen. Die Körpertemperatur wird im Hypothalamus geregelt und da spielen die sogenannten KNDY-Neuronen eine wichtige Rolle, abgekürzt KNDY. Und das steht für Kisspeptin, Neurokinin B, Dynorphin-Neurone. Und die spielen eben bei der Thermoregulation eine ganz wichtige Rolle. Die werden aktiviert über das Neurokinin B, über den Neurokinin 3-Rezeptor und sie werden gehemmt durch das Östrogen und bis zur Menopause ist das Ganze im Gleichgewicht vorliegend und durch den Östrogenabfall in der Menopause fällt eben diese Hemmwirkung durch das Östrogen weg und diese Neuronen sind überaktiv sozusagen. Zudem kommt es dazu, dass diese KNDY-Neuronen hypertrophieren unter Östrogenentzug, sodass die thermoneutrale Zone im Körper schmaler wird und dann kommt es eben zu den vasomotorischen Beschwerden, zum Beispiel zu diesen Hitzewallungen. Und das Fezolinetant greift jetzt in dieses Ungleichgewicht korrigierend ein sozusagen, ist ein erster ganz selektiver Hemmstoff am Neurokinin-3-Rezeptor. Die Affinität zu diesem Rezeptor im Vergleich zu Neurokinin-1, Neurokinin-2-Rezeptor ist um den Faktor 450 mal erhöht. Und das zeigen eben auch die Studien, dass die vasomotorischen Beschwerden in der Häufigkeit und im Schweregrad auch relativ schnell sich unter Fezolinetant verbessern. Auch das IQWiG übrigens, wenn ich das noch ganz kurz anfügen darf, hat schon eine Nutzenbewertung hierzu gemacht, zu diesem Fezolinetant, und sieht einen Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen. Also
das ist ja auch gar nicht so oft, dass das IQWiG diese Note vergibt, dieses Urteil.
Exakt, genau. Also diese Eingruppierung ist schon ziemlich gut. Man muss das so ein bisschen einschränken. Es ist nur in der Gruppe von Patientinnen, die eine Hormonersatztherapie nicht bekommen dürfen, aufgrund von Kontraindikationen oder die so eine Hormonersatztherapie ablehnen.
Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend, aber gibt es denn auch etwas, worauf man achten muss bei der Einnahme?
Ja, da möchte ich ganz gerne das Thema Lebergesundheit kurz ansprechen. Die Leberfunktion, die sollte vor Therapiestart überprüft werden. Man sollte die Transaminasen einmal messen, und auch unter Therapie ist es wichtig, diese Transaminasen regelmäßig zu checken. Frauen mit moderaten oder schweren Leberfunktionsstörungen sollten diesen Arzneistoff eigentlich gar nicht bekommen. Und das Augenmerk kann man auch richten auf den Arzneistoff, der am Horizont schon erscheint. Das ist das Elinzanetant. Das ist nämlich ein zweiter Arzneistoff mit einem sehr ähnlichen Wirkprofil im Vergleich zum Fezolinetant. Auch hier gibt es schon einen Zulassungsantrag bei der EMA in Amsterdam. Und ja, diese Klasse an Arzneistoffen wird sich vermutlich füllen. Wollen wir weitermachen mit Nummer 3?
Ja, gerne. Du bist dran.
Dann nehme ich als nächstes das Delgocitinib.
Ach, mal wieder ein Januskinase-Hemmer. Was ist denn das Besondere an diesem?
Ja, du hast recht, mal wieder ein Januskinase-Inhibitor. Es ist der erste topische Pan-Januskinase-Inhibitor. Das heißt, dieses Delgocitinib hemmt alle vier Mitglieder der Familie der Januskinasen, also die JAK1, 2, 3 und das Enzym TYK2, und greift damit in den JAK-STAT-Signalweg ein, der eben auch in der Pathogenese des chronischen Handekzems eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dieses Delgocitinib, das kann, das ist etwas Besonderes, topisch aufgetragen werden beim chronischen Handekzem. Exem ist nicht der erste topische Januskinase-Inhibitor. Es gibt den Wirkstoff Ruxolitinib, der bei Vitiligo topisch aufgetragen werden kann. Aber Ruxolitinib hemmt eben nur die JAK1 und 2. Und Delgocitinib ist, wie gesagt, ein Pan-Januskinase-Inhibitor und ist eben beim chronischen Handekzem eine Alternative zu Glukokortikoiden, wenn die nicht ausreichen oder eben nicht geeignet sind.
Wie sehen denn hier die Studienergebnisse aus in Sachen Wirksamkeit und Sicherheit?
Ja, die Zulassungsstudien mit dem Delgocitinib zeigen, dass sich der Hautzustand innerhalb von 16 Wochen unter Delgocitinib viel häufiger verbessert hat als unter Placebo, einem wirkstofffreien Vehikel. Und das Delgocitinib hat eben viel häufiger dazu geführt, dass sich der Hautzustand verbessert hat auf fast erscheinungsfrei oder komplett erscheinungsfreier Hautzustand. Das war das Ziel beim primären Endpunkt. Hinzu kommt auch eben eine sehr schnelle Schmerz- und Juckreizlinderung. Und Nebenwirkungen hat man hier so gut wie keine gesehen. Reaktionen an der Applikationsstelle ist das, was man am häufigsten gesehen hat, aber eben keine systemische Exposition. Und es ist auch nicht erforderlich, ein Labormonitoring zu machen. Und ja, das sind insgesamt doch sehr vielversprechende Daten in dieser Studie oder in den Zulassungsstudien für das Delgocitinib.
Kein Veto von mir. Dann würde ich sagen, wir machen schnell weiter.
Alles klar.
Dann würde ich mal das Sotatercept nehmen.
Ja, Sotatercept ist auch ein Arzneistoff, der sicherlich zu den wichtigsten Sprunginnovationen zählt. Also gute Wahl, Laura. Der Arzneistoff kommt bei einer Form des Lungenhochdrucks zum Einsatz, nämlich bei der pulmonalen arteriellen Hypertonie. Glücklicherweise eine seltene Erkrankung, weil das tatsächlich auch eine lebensbedrohliche Erkrankung sein kann, die zu einer Rechtsherzinsuffizienz letzten Endes führt. Es gibt für die PAH, abgekürzte Erkrankung, schon eine ganze Reihe von Arzneistoffen auf dem Markt. Die wirken alle vasodilatierend, und das Neue am Sotatercept ist, dass wir hier einen neuen Wirkmechanismus haben und dass dieser Arzneistoff tatsächlich am Gefäß Remodeling ansetzen könnte und dass eben diese Vasokonstriktion dahingehend verbessern kann, aufhalten kann, vielleicht sogar rückgängig machen kann. Es ist so, dass bei PAH die Aktivinspiegel erhöht sind, und dann macht es eben Sinn, mit einem Aktivin-Rezeptor-Inhibitor zu arbeiten, wie das Sotatercept Rezept ist. Und damit wird dann eben ja ein Ungleichgewicht, das bei PAH vorliegt, zwischen proproliferativen und antiproliferativen Effekten wird ja ausgeglichen. Und ja, dieses Sotatercept ist ein Fusionsprotein. Es wirkt so ein bisschen wie eine Ligandenfalle. Überschüssige Aktivine werden eben schon an das Sotatercept gebunden, bevor die überhaupt an den Aktivinrezeptor andocken können. Und damit kann dieses Ungleichgewicht wieder ausgeglichen werden. Und das zeigt auch die Zulassungsstudie, dass das wirklich funktioniert, sehr gut funktioniert. Das ist die Stella-Studie gewesen. Die hat eben gezeigt, im Vergleich zu Placebo als Add-on gegeben, also Sotatercept oder Placebo als Add-on, dass die 6-Minuten-Gehstrecke sich in der Währunggruppe deutlich verbessert hat. Und das Positive ist eben daran, dass dieser Unterschied zwischen den beiden Gruppen getrieben ist, eben durch eine Verbesserung in der Währunggruppe und nicht durch eine Verschlechterung in der Kontrollgruppe. Aus meiner Sicht, ja, sehr beeindruckende Studienergebnisse.
Allerdings, das klingt wirklich nach einer Sprunginnovation.
Ist es auch.
Wollen wir gleich in dieser Kategorie bleiben, lieber Sven?
Das können wir gerne machen. Und was wir vielleicht nicht vergessen sollten, ist der Bereich Onkologie. Das ist ja traditionell ein großer Bereich bei den neuen Arzneistoffen und das war auch 2024 so. Da sind einige Substanzen dabei, die Schrittinnovationen sind oder Sprunginnovationen. Zum Beispiel ist das Zolbetuximab eine Sprunginnovation oder auch das Mirvetuximab. Tuximab, Soraftansin. Das sind jetzt solche Zungenbrecher, die lassen wir einfach mal weg heute.
Ich bin froh, dass du die eben ausgesprochen hast.
Genau, aber wir müssen es ja nicht auf die Spitze treiben und gehen einfach mal auf einen anderen Arzneistoff, der auch sehr innovativ ist aus meiner Sicht. Und das ist das Capivasertib. Das ist ein orales Antitumormedikament, auch ein First-in-Class-Wirkstoff, wird eingesetzt beim Brustkrebs. Und es gibt hier auch bei der Abgabe dieses Präparates in der Apotheke so den ein oder anderen Hinweis für die Patientinnen bzw. Patienten.
Worauf muss man denn da achten bei der Beratung?
Das Capivasertib, und das ist etwas Ungewöhnliches für ein Krebsmedikament, kann dazu führen, dass der Blutzucker ansteigt und es wirklich zu einer Blutzuckerentgleisung kommen kann. Insbesondere bei Menschen mit Diabetes kann das dazu führen, dass eben die Diabetesbehandlung intensiviert werden muss. Und bei insulinpflichtigen Diabetikern ist dieses Präparat auch noch gar nicht richtig untersucht. Da sollte man eben sehr, sehr vorsichtig sein. Das heißt, Blutzuckerkontrolle, etwas ganz Wichtiges unter Capivasertib. Dann Wechselwirkungscheck ist natürlich auch eine wichtige Sache, insbesondere nochmal schauen auf CYP3A4-Induktoren und Inhibitoren. Die einen sorgen dafür, dass kein Wirkspiegel da ist und keine Wirksamkeit und die anderen, dass zu viel Wirkspiegel da ist vom Capivasertib und damit eben auch die Nebenwirkungsrate hochgehen kann. Und auch das Einnahmeregime, da kann man auch nochmal nachfragen, ob das erklärt worden ist vom Arzt, von der Ärztin. Das ist etwas ungewöhnlich, dieses Einnahmeregime, denn diese Tabletten mit dem Capivasertib werden an 4 Tagen hintereinander eingenommen und dann macht man eine 3-tägige Pause und dann geht es wieder mit einer 4-tägigen Einnahme weiter.
Das wusste ich auch noch nicht. Sehr interessant. So, wir haben ja vorhin im Zusammenhang mit Sotatercept schon über seltene Erkrankungen gesprochen. Orphan Drugs sind ja auch ein wichtiges Gebiet und unter den Sprunginnovationen gibt es noch mehr Medikamente, die hier in diesem Bereich angreifen. So, wie wäre es denn mal mit Iptacopan?
Ja, das Iptacopan ist tatsächlich eine Sprunginnovation und eine von 3 Substanzen, die alle als Orphan Drug für die Behandlung einer seltenen Erkrankung auf den Markt gekommen sind in 2024.
Welche Erkrankung ist das denn?
Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie wird oft mit PNH abgekürzt. Das ist eine seltene Komplementsystemvermittelte hämatologische Erkrankung. Es kann eben hier zur Zerstörung der Erythrozyten kommen und damit zu einer Hämolyse, zu einer Anämie. Und es kann auch lebensbedrohlich sein, wenn eben es zu einer intravasalen Hämolyse kommt und dann eben zum Verstopfen der Gefäße.
Was ist denn das Besondere an Iptacopan?
Iptacopan hat zum einen ein neues Target in der Behandlung der PNH, nämlich den Komplementfaktor B. Das ist etwas Neues. Das ganz Besondere aber ist, dass Iptacopan eine orale Substanz ist und dass mit diesem neuen Arzneistoff es wirklich möglich ist, eine orale Monotherapie bei PNH durchzuführen. Bislang ist das ja immer auch eine Infusionstherapie. Das heißt, das bringt einen Fortschritt für die Patientinnen und Patienten, wenn sie eben nicht so häufig in die Klinik müssen, in die Praxis müssen, um sich die Infusionen abzuholen. Es gibt noch einen zweiten oralen Arzneistoff, der auch 2024 auf den Markt gekommen ist. Das ist das Danicopan, hat ein ähnliches Target, D wie Faktor D, Danicopan, wirkt auch auf den alternativen Komplementweg ein. Allerdings kann das Danicopan nicht als Monotherapie gegeben werden, sondern wird immer Add-on gegeben. Und deshalb sind wir der Meinung, dass das Iptacopan noch ein bisschen innovativer ist als das Danicopan.
Ja, vielen Dank für diesen umfassenden Rückblick. Ich würde sagen, der Jahrgang 2024 war ein ganz guter, zumindest aus Arzneimittelsicht. So, jetzt beschäftigt mich aber auch schon die Frage, welcher Arzneistoff wird denn den PZ-Innovationspreis bekommen, da beim Pharmakon in Meran verliehen wird?
Ja, das steht noch nicht fest. Die Jury wird sich demnächst zusammensetzen, darüber beratschlagen und natürlich wird da auch einfließen, was bei der Online-Abstimmung herausgekommen ist. Sie alle haben ja die Möglichkeit, sich zu beteiligen, für ihren Favoriten zu voten. Dafür möchte ich auch nochmal werben. Auf der Website der Pharmazeutischen Zeitung ist das bis Mitte März in etwa noch möglich, für den Favoriten abzustimmen. Wir können das Ganze ja auch nochmal in den Shownotes verlinken und ja, dann gucken wir mal, wer in Meran den PZ-Innovationspreis 25 bekommt. Und wenn Sie teilnehmen bei dieser Abfrage, dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen, unter anderem eben auch ein Kongressticket für Meran 2025.
Sehr lohnenswert. Guter Kongress und schöne Stadt.
Absolut.
Dann würde ich sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge PZ Nachgefragt.
Ich danke dir, Laura, und allen einen schönen Tag.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.